Gut, sitzt bequem?
Ich sitze bequem.
Du auch, Christoph?
Ich sitze auch bequem. Wir können abfliegen gleich. Kapitän Monchi. Kapitän Monchi, gibt's Stadtzeichen, oder?
Genau. Habt ihr all was zu trinken?
Wir haben all was zu trinken. Habt ihr da angeschnallt?
Angeschnallt.
Gut, dann geht's jetzt los.
Fisi Madende. Der Podcast.
So, und die Zeltplane ist auf die Seite geklappt, Woche.
Zeltplane? War das eine Zeltplane?
Das war ein Zelt. Hast du das nicht gehört?
Susanne, war das ein Zeltplan?
Wie sie Thema taunt. Also, okay. Ich bitte dich.
Wie hat sich das Geräusch erklärt für dich?
Ja, schon so ein Reißverschluss.
Okay, gut.
Ich war schon lange nicht mehr Zelte, muss.
Bin ich ja froh.
Ja, wir machen das hier die Woche, dass wir da ins Zelt gehen und wir sind es jetzt schon gewohnt. Aber es hat schon leid gehabt, die haben das mit Flatulenze verwechselt und so. Also, du bist jetzt, man merkt wirklich, du bist vom Fach, du hast es richtig gut gehört.
Ja.
Weil unsere heutige Gästin hat nämlich viel mit Sachen zu tun, die man hören kann. Traditionell müssen wir dich jetzt auch schon mal vorstellen.
Okay.
Und
du darfst auch schelden, gell, wenn es nicht stimmt.
Ja, aber erst hinterher.
Ja, aber okay. Bitte, ja, lassen ausrennen.
Schwierig, nee, schwierig.
Da kann ich es noch rausschneiden, weißt du? Hinterher. Also, unsere heutige Gästin kümmert sich seit vielen Jahren um zwei Dinge, die wir hier bei Fisi Madende lieben. Die Informationsquelle unserer Kindheit schlechthin, manche ist das auch als Radio bekannt, und die Mundart. In ihrer Eigenschaft als Unterhaltungschefin von einem meistgehörten Rundfunkprogramm des Saarlandes, SR3 Saarlandwelle, sorgt sie für jede Menge Informationen rund um das große Thema Unterhaltung und hat dabei als SR3 Mundartexpertin einen riesigen Fokus auf die Saarländer Dialekte gelegt. Sie ist Journalistin und Moderatorin und, Monchi, Trommelwirbel, Preisträgerin des Preises der Emisburg für ihr Engagement für die Mundart. Herzlich willkommen in unserem Zelt, Es Susanne Wachs.
Danke. Ich freue mich auch, dass ich bei euch sein kann.
Und mir uns erst.
Der weite Weg aus dem Saarland. Ja. Ja.
Also das alle wirklich ist schon eine Ehrung wert.
Ja, also ich habe ja schon mal gesagt, ihr seid zu uns gekommen und es ist absolut selbstverständlich, dass ich den Weg auch auf mich genommen ist zu viel gesagt. Ich fahre gern Auto und es war eine gemütliche Fahrt und ich bin froh, dass ich bei euch sein darf.
Es ist quasi ein Austauschprogramm, was wir hier starten. Und das in vielerlei Hinsicht. Also man muss sagen, Monchi, unsere fünfte Staffel jetzt mittlerweile.
Ja, und so viel Saarländer hatte man noch nie.
Ja, stimmt.
Yeah. Muss man sagen.
Muss man sagen. Also ja. Das finde ich eine ganz großartige Sache, dass wir da nicht nur sagen, wir kommen zu euch, sondern wir machen wirklich so was wie einen Austausch und haben ein gemeinsames Thema und das ist die Mundart. Und darum geht es so bei Fisi Madende, eigentlich kann man sagen,
oft,
um nicht zu sagen, immer. Aber vielleicht gleich mal am Anfang gefragt, wir haben es jetzt in der Vorstellung immer schon gesagt, ne, du hast mit dem Radio zu tun beruflich. Die SR3 Saarlandwelle, die gibt es seit 1980. Mhm. Seit wann bist denn du da dabei?
Seit 1995, 96 bin ich dabei. Aber da hatte ich, mein erster Job dort hat nichts mit Mundart zu tun. Ich bin als studentische Aushilfe zuerst mal im Archiv gelandet, ne? Und habe dort französische Musik dokumentiert und archiviert, weil das ist so mein Spezialgebiet, französische Musik, die höre ich seit ich 13, 14 bin. Mhm. Und das hat mich irgendwann, als ich bin im Schüleraustausch nach Frankreich gekommen und habe dort von den Jugendlichen, die so alt waren wie ich, zum ersten Mal diese Musik gehört und habe gedacht, boah, was ist denn das? Und habe dann gedacht, ich muss ganz schnell, muss ich das verstehen können, weil ich natürlich nichts verstanden habe. Mhm. Und habe dann wirklich Gas gegeben in der Schule, damit ich schnell Französisch lerne. Und Ja, und dann habe ich halt mich spezialisiert. Was heißt mich spezialisiert? Mhm. Ich habe halt ganz viel Musik gehört und habe ganz viel gelesen, ganz viel Radio, französisches Fernsehen. Habe dann Französisch studiert, habe meine Magisterarbeit auch über Chanson geschrieben.
Oh, okay.
Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, ich werde gerne zum Radio. Han der SR hat damals ein Radioseminar gemacht, deutsch-französisches, in Südfrankreich. Und da habe ich mich angemeldet und da bin ich hin und da war ein Kollege von mir, der Gerd Heger. Vielleicht hat er von dem schon mal gehört, der ist auch Pelzer und schwätzt auch Mundart und singt in Mundart. Und der Gerd hat dann irgendwann zu mir gesagt, das ist ja Wahnsinn, du bist ja genauso verrückt wie ich, was französisch Musik angeht.
Ach, das ist genau. Das halt Ding. Aha.
Genau, gewiss. Und dann hat er gesagt, ach, welche, was machst du für Radio? Und ich sagte, du, ich bin bei so einem, ach, das war einfach so, wie nennt man das, Stadtradio. Mhm. Und dann sagte, aber das ist doof, wir machen dort halt ein Frankreich-Magazin, aber ich kriege ja, wenn ich sage, ich bin beim offenen Kanal in Saarbrücken, kriege ich ja keine Interviews. Mhm. Also ne, bei der Stars, sage ich jetzt mal. Dann hat der Gerd gesagt, ey, du kannst schon für mich die Interviews mitmachen. Mhm. Und dann kannst du halt sagen, dann machst du für den Saarländischen Rundfunk. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, und dann bin ich heimgekommen von diesem Seminar und habe gedacht, der schwätzt wahrscheinlich nur. Der hat aber nicht nur geschwätzt.
Der hat sein Wort gehalten.
Der hat sein Wort gehalten und hat gesagt, du, da kommt gerade ganz großer in die Kongresshalle in Saarbrücken, willst du da ein Interview machen? Ich sagte, jawohl. So, und so hat das angefangen. Dann habe ich ein Interview gemacht, dann hat er gesagt, du, mir suche einer beim SR oder Annie, die französische Musik archiviert, dokumentiert, hättest du da Lust drauf? Und ich sagte, ja. Und dann haben wir angefangen und haben gesagt, oh, man könnte ja auch nochmal Konzerte organisieren mit Franzosen. Mhm. Und dann haben wir so Veranstaltungsreihe organisiert, haben noch zwei Festangestellte, ganz liebe Redakteure gehabt, die praktisch die Hand über uns gehalten. Mir Junge durfte machen und die haben den Kopf hingehalten. Und so hat das angefangen. Dann habe ich damit angefangen und dann habe ich irgendwann ein Volontariat gemacht. Und ja, und han aber immer, welche, ich habe immer beim SR geschafft, bei SR3, han aber auch, was nicht so viele Leute wissen, aber ich habe ganz lange Künstleragentur gehabt.
Ach du liebe Zeit.
Und habe ganz viele Künstler unter Vertrag gehabt.
Das ist, Monchi, bist du genauso?
Bin gerade platt. Ja.
Bist du genauso platt wie ich jetzt gerade? Weil mir haben sich ungefähr 100.000 Fragen jetzt aufgetan. Okay. Das war jetzt ein Zeitraffer schon durch dein Leben bis zu dem Zeitpunkt. Was ich mich nämlich tatsächlich immer schon gefragt habe, ist diese Leidenschaft für Chansons und ne, dieses, was da transportiert wird über die Musik. Das ist ja meistens eine melancholische Musik, in meiner Vorstellung so, oder zumindest eine sehr, sehr sinnliche Angelegenheit. Aber was ist denn das, was dich in junge Jahre schon so fasziniert hat daran? War das die Sprache tatsächlich? Oder die Art der Musik? Ist es besonders, was Chanson ausmacht?
Also, für die Franzose ist alles gesungene Chanson. Egal, ob das Rap, ob das Rock, ob das Pop ist oder politische Chanson. So, ne? Ja. Und deshalb, da die nicht so, also die haben natürlich auch die Kategorie, aber da die nicht so in Schublade denken, nicht so extrem wie mir, ist da eigentlich alles dabei. Also du hast zum Beispiel Jacques Brel, der sehr poetisch und sehr groß auch mit Orchester arrangiert hat seine Lieder, aber auch an der Gitarre ganz allein gespielt hat. Du hast Georges Brassens, der hat ganz viel, es war so ein Nonkonformist, also der hat immer gegen. Ne? Mhm. Und der war mit Gitarre und Kontrabass. Aber du hast auch Pop.
Ja.
Du hast Rock, also das gab es auch oder das gibt es immer noch. Und was mich wirklich fasziniert hat, war die Sprache. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das war schon der Klang. Das ist beim Italienischen auch so. Ich habe auch Italienisch studiert. Aha. Und im Italienischen sind die Lieder auch, das ist einfach eine andere Art der Herangehensweise, wie das bei uns ist, des Öfteren, sage ich jetzt mal. Aber ich finde halt einfach, wenn es poetisch ist und die Musik ja schon melodiös, also ich kann nicht so gut mit Lieder, die nicht so viel Melodie haben. Also es muss schon irgendwie so sein, dass es mich berührt. Und da kommt das Zusammenspiel von der Sprache und der Musik. Und das ist, also denke ich, das ist auch das, was mich bei der Mundart so berührt.
Mhm. Ja.
Weil es gibt, ich weiß, es gab mal Mundartautoren, also ein spezieller, der mir einen Text gelesen hat. Und ich hatte echt Tränen in der Augen, weil mich das so berührt hat. Und ich glaube wirklich, dass es die Sprache ist und in Verbindung mit schönen Melodien und mit der Musik und ein bisschen, ja, wie will ich denn sagen, anspruchsvoll, so zum Nachdenken oder halt poetisch. Kann auch, also ich bin nicht so die politische Frau, schräge mich zwar manchmal auf, jetzt auch gerade wieder, aber.
Jo, das bleibt nicht aus, ja.
Aber es ist so, dass ich das Gefühl habe, wenn über was gesungen wird, wo man sich engagiert. Und das machen die Franzosen eigentlich viel öfters, als das bei uns der Fall ist. Und vor allem sind die Lieder, die kommen dann auch im Radio. Also es gibt Lieder, da geht es um, was weiß ich, neulich habe ich gedacht, das gäbe es bei uns gar nicht. Da geht es um Gewalt, häusliche Gewalt. Mhm. Wenn der Mann die Frau oder die Frau den Mann, also in dem speziellen Fall ging es jetzt wirklich um eine Frau. Und dann geht das Lied drum, oder man sagt dann, die muss wirklich, die muss standhaft bleiben, die muss dem Paroli bieten und so weiter. Und das in eine schöne Melodie verpackt, ist...
Würde es auf Deutsch funktionieren?
Nee, ich glaube nicht. Ja. Also es ist mir eingefallen, weil ich mich darüber, ich habe darüber nachgedacht, weil ich eine Sendung habe, die heißt Lieder und Chansons. Mhm. Und da sind deutsche und französische Lieder, es sind mehr französische als deutsche, weil ich sage, die Deutschen haben auch tagsüber eine Chance, im Radio gespielt zu werden, die Franzosen eher weniger. Aber ich versuche dann immer auch so einen Blog zu machen, wo entweder dasselbe Thema oder wenn es auch mal, was weiß ich, der eine, Mary Rose singt auf Französisch eins von ihren Lieder, dort dafür singt Hildegard Knef, die singt auch Französisch, aber es gibt Gilbert Bécaud, der singt dann auf Deutsch, also solche Sachen. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, so engagierte Lieder, die aber trotzdem poppisch klingen, und da ist mir halt einfach nur ich glaube, Sarah Connor mit ihrem Vincent eingefallen.
Ja, ja.
Wo ich gedacht habe, das war zum ersten Mal, dass ich bewusst gedacht habe, wow, die hat aber Mut und das ist klasse. Mhm. Weil natürlich gibt es die Lieder, es gibt engagierte Lieder, was weiß ich, Klaus Hoffmann, Konstantin Wecker, aber das ist ja nicht Mainstream-mäßig, was im Radio läuft.
Ja.
Und die hat es echt geschafft mit einem sensiblen Thema, was super wichtig ist, für alle Menschen und vor allem für die Jugend, Aufmerksamkeit zu kriegen. Und das fand ich echt klasse. Und das ist in Frankreich wirklich mehr der Fall.
Also das war so ein bisschen zu der Zeit auch wie ein Erweckungserlebnis so für dich, das Chanson zu entdecken.
Ja.
Und wenn ich das jetzt so mir so vorstelle, du hast zwischendrin erwähnt, du hast dann auch Französisch studiert und so, dann war das ja zumindest vielleicht auch eine Grundlage dafür, für deine berufliche Idee. Erstmal die musikalische Schiene, wissen wir ja jetzt, das hat die Claire Susanne vielleicht noch nicht so gewiss dann, die hat ja der Adler damit zu tun, aber das ist so eine grundsätzliche Frage, die wir eigentlich an unsere Gäste immer haben, ob sie auch was Gescheites gelernt haben, weil die meisten von unseren Gästen, wenn man dann ihren Beruf so bespricht, die haben sich gedacht, oh, so ein Beruf, das ist ein Beruf, wirklich, kann man da damit Geld verdienen, aber ne, hast du damals noch eine andere Vision gehabt mit dem Französischstudium, was wolltest du da damit machen?
Also, ich wollte auf Magister, also ich habe auf Magister studiert, nicht für Lehrer zu gehen. Und eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mit 13, 14 angefangen, gab es eine Radiosendung bei uns, die hieß Chanson de Paris. Und die ist jede Sonntagabend kommen, um 11. Und ich habe das nicht immer höre können. Ich habe es auf Kassette aufgenommen.
Aha,
und
Generation.
Die Kassette habe ich heute noch.
Wirklich?
Ja. Also,
sehr gut.
Das ist, und ich habe neulich irgendwie rausgekramt, weil Georges Brassens, der wäre vor ein paar Jahren 100 war und war genau 40 Jahre tot, weil der ist mit 60 gestorben. Mhm. Und ich habe damals, als das war, die Sendung, die der ehemalige Kollege zum Tod von Georges Brassens gemacht hat, aufgenommen. Mhm. Und dann habe ich die Nummer rausgesucht, weil ich natürlich dann auch eine Spezialsendung gemacht habe. Ich habe, was weiß ich, Vortrag irgendwo gehalten mit Video und mit allem drum und dran. Und dann war das wirklich so, dass ich, als ich die abgespielt habe, ich jedes Wort von diesem Moderator mitschwätzen konnte. Immer noch.
Ach, wirklich?
Immer noch. Und es ist, wie lang ist das her? Überleben wir bestimmt 45 Jahre.
Ja, ja.
Und das war so, das war auch die Initialzündung, wenn ich das gerade noch erzählen darf. Wenn ich schwätze darf, schwätze ich. Also ihr müsst mich unterbrechen.
Hey, das,
ne?
das ist genial. Das ist super.
Als der gestorben ist, ne, Georges Brassens, ich weiß nicht, ob der euch überhaupt was sagt, auf jeden Fall.
Dann google mal später.
Genau, google.
Der steht in der Shownote, Susanne.
Auf jeden Fall hat der, als der gestorben ist, gab es auch diese Sendung und es gab einen Artikel in der Saarbrücker Zeitung von genau diesem Mann, der die Sendung moderiert hat. Und ich hatte in der Schule gerade gelernt, was Konformist und Nonkonformist ist. Und jetzt stand da in der Saarbrücker Zeitung der Konformist Georges Brassens. Da habe ich gedacht, das doch geht gar nicht, jetzt muss ich einen Leserbrief schreiben.
Ja.
Na? Den habe ich neulich noch gefunden. den Brief, sondern das, was ich mir aufgekritzelt gehabt habe. Und dann habe ich den fein sauber geschrieben, weggeschickt und irgendwann bin ich aus der Schule heimgekommen. Da hat meine Mutter gesagt, welche wer angerufen hat. Dann habe ich gesagt, wer? Und dann hat sie gesagt, der Herr Segui. Da habe ich gesagt, wieso das? Das war der Moderator, Pierre Segui.
Ah, okay.
Und dann habe ich gesagt, da hat sie gesagt, ja, der wollte mit dir schwätzen. Da habe ich gesagt, du wärst in der Schule. Da hat der gemeint, du wärst Lehrerin. Und dann habe ich gesagt, bin ich so besserwisserisch rumgekommen mit meinem. Aber. Und so, und dann hat sie gesagt, du sollst nochmal anrufen. Dann habe ich den angerufen, dann hat der zu mir gesagt, er wird an der Uni einen Vortrag halten über französische Chanson, ich soll doch mal kommen, wenn ich wollte. Und da könnte man sich auch kennenlernen. So, ich war stolz wie ein Oscar, ne? Bin an die Uni gefahren. Und dann war das wirklich so, weil ich habe den hier eh immer gehört, dass ich habe ganz viel gelernt von dem. Der hat mir auch, als ich meine Magisterarbeit geschrieben habe, damals konnte man noch nicht, gab es kein Internet und nichts. Ne? Der hat mir dann wirklich ein Kassett zusammengestellt, weil ich, mein Thema war die Einsamkeit im neueren französischen Chanson.
Es ist doch Einsamkeit. Ich hab's
ja, gewusst. Ja, aber da war aber auch Popmusik drin, ne? Das ja, ist ja. Also das.
Das hat mit dem Genre, mit der Musik nichts zu tun. Das ist einfach so.
Genau, und das war angefangen von Migranten, die aus aus Mali, der in der Großstadt ist, und oder alte Frau, die allein ist. Also das hat nicht nur Herzschmerz, er hat mich verlassen, ich bin allein oder sie hat mich verlassen, sondern das war wirklich so, dass ich sagen konnte, das ist die Einsamkeit im Alter, die Einsamkeit der Migranten, die Einsamkeit bei den Paaren. Also man kann das richtig so, man konnte das schön aufteilen und der hat mir dann eine Kassette gemacht mit den Chansons. Mhm. Und ja, das war so der Grundstock für meine Magisterarbeit. Also wo war man jetzt, wo haben wir dann angefangen?
Wo sind wir abgebogen?
Aber es ist... Ja, auf jeden Fall war das ich habe die Radiosendung gehört und habe die gehört und habe sie gehört und habe sie gehört. Mhm, ja. Und dann hat der Typ ein Festival auf die Bühne gestellt und das war für mich, das war ein Traum. Ja. Ich habe zum ersten Mal Franzose im Konzert gesehen, weil mir hatte kein Auto. Das heißt, ich bin gar nicht über die Grenze gekommen, um mir irgendwas anzugucken.
Wie weit war die Grenze weg?
Die ist nicht, das sind 10 Kilometer, aber da muss ich halt hin.
Ah, jo, natürlich.
Richtig, ich kann nicht zu Fuß gehen. Ne? Ja, und dann kann ich da halt irgendwie, das Festival war in Saarbrücke und du konntest dann halt die ganze Chansonniers und Stars sehen. Ja. Und das habe ich dann auch mir natürlich nicht entgehen lassen. Und dadurch, dass ich denen dann auch immer guter Kontakt zu dem kann, der war, was weiß ich, wie ich 95 kam, war der dann in Rente. Und der ist dann, wie wir angefangen haben, die französische Konzerte zu machen, war das nämlich die Zeit, wo der Ken mehr gemacht hat. Deswegen haben wir gesagt, das muss man immer machen. Und mein erstes großes Ding beim SR war die Abschiedsgala von Pierre Segui zu organisieren.
Ei, ei, ei. So. War eine Ehre, oder?
Das war unglaublich. Also da konnte ich ihm dann auch ein bisschen was, also allein schon durch die Abschiedsgala konnte ich mir ein bisschen was von dem zurückgeben, was er mir gegeben hat. Und dann war dann irgendwann auch eine Situation, da war eine große Sängerin, Juliette Gréco, war in Santa Volt und ich habe ein Interview mit ihr gehabt, ich bin dahin. Und dann stand der Segi im Foyer und hat gesagt, Susanne, nimmst du mich mit? Und dann habe ich gesagt, klar. So, und dann bin ich hin Richtung Garderobe und dann hat der Manager gesagt, nee, nur ich sollte mitgehen. Ne? Dann habe ich gesagt, nee, die kennen sich, ne? Die kennen sich schon lange. Ja. Und dann ist er mit und dann haben die zwei, die Gréco und Segi, die haben sich dann umarmt und so. Ne? Und das war, glaube ich, für mich war das schönste Geschenk, dass ich dem das irgendwie nochmal ein bisschen zurückgehen konnte. Ne? Und der Mann hat mich halt wirklich zum Radio gebracht.
Ja.
Obwohl ich muss ganz ehrlich sein, in Deutsch hat mich, bis auf die Gedichtinterpretation, das hat mich interessiert. Oder die Literatur. Ja. Aber ansonsten hat es mich nicht so, also war ich nicht so begeistert. Ich war eigentlich eine Durchschnittsschülerin. Es hat mich nicht so.
Ja, also.
Ich wollte was anderes machen. Es war mal.
Also es sind zwei Sachen, die jetzt hier zusammenkommen, die mich wirklich interessieren. Und das ist dieser berufliche Werdegang oder auch dein Interesse dafür. Ich will das mal ein bisschen vergleichen mit dem, wie ich aufgewachsen bin. Wir haben auch in der Schule Französisch gehabt. Es wurde immer begründet damit, wir sind nah an der Grenze und wir sollten die Sprache erkennen. Ich habe aber nie wirklich einen Bezug dazu gehabt. Wir waren doch zu weit weg, glaube ich, von der Grenze, dass wir wirklich Kontakt gehabt hätten. Wir hätten es ganz einfach haben können. Mhm. Aber es ist mir nie so logisch erschienen und ich glaube, ich habe auch wahrscheinlich nicht in diesem sensiblen Moment dieses Erweckungserlebnis von dir gehabt, dass ich zu der Musik so einen Bezug hätte haben können. Aber war das eine Sache, die 10 Kilometer von der Grenze weg ganz selbstverständlich für euch war? Konnten deine Eltern auch Französisch sprechen?
Meine Mama konnte Französisch. Ja. Und das Lustige ist, weil meine Kinder sind auch, die haben ein deutsch-französisches Abitur. Meine Tochter hat in Lille Politikwissenschaft studiert und in Münster. Was ich aber nie forciert habe, das kam einfach so. Ne?
Ja.
Die Tochter hat gesagt, ich will aufs deutsch-französische Gymnasium. Mein Sohn, der eher so englisch orientiert war, englischsprachig, zu dem habe ich gesagt, guck mal, wir haben da bilinguales Englisches. Und dann hat er gesagt, nee, die Mädchen im Sabine seiner Klasse sind so hübsch.
Es gibt dann einfach Argumente.
Es gibt Argumente, die sind unschlagbar. Auf jeden Fall ist der dann auch dahin. Und das war so, dass ich irgendwann, wenn die mich gefreut haben, Mama, sag mal so oder so. Und dann habe ich gesagt, du musst so sein. Dann haben die gesagt, woher wäschen das jetzt? Gibt's da eine Regel? Und dann habe ich gesagt, du, ich habe es einfach irgendwie im Gefühl. Und irgendwann ist mir bewusst worden, weil ich habe meine Oma und mein Opa von meinem Papa her nie kennengelernt. Die waren schon tot, als ich auf die Welt kam.
Okay.
Aber die waren Franzose und die waren aber beide taubstumm. Das heißt, mein Vater hat nie ein Wort, weil die sind dann im Saarland.
Mhm.
Meine Tante, also die Schwester von meinem Vater, die war 20 Jahre älter, die war mit einem Franzosen verheiratet, die hat auch Französisch geschwätzt und hat auch Deutsch nur so Lothringer Mundart geschwätzt. Aber die war in Frankreich in der Schule und die ist wie Franzos aufgewachsen. Ne?
Mhm.
Und mein Vater, der war dann die sind dann in Saarland und der hat nie Französisch geschwätzt. Aber vielleicht sind es doch irgendwo ein paar Gene, die so, ich weiß es nicht, ich kann es da nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, wenn ich irgendwie in Frankreich bin, mir wird so warm ums Herz. Wenn ich mit Franzose zu tun habe und die Brieffreundin, die ich da mit 14 gehabt habe, wir haben heute noch Kontakt.
Ach, heute noch.
Die waren letztes Jahr, ich bin letztes Jahr rund war. Und die waren, ja, wir haben zusammen gefeiert. Wenn die Geburtstag haben, fahre ich auch hin und ab und zu, ach so, zwischendurch. Und die wohnen halt, das ist halt auch ganz cool, weil die haben früher, als wir uns kennengelernt haben, immer Kaff wirklich, man kann nur sagen Kaff. Eine Straße.
Gibt es bei euch auch Kaff?
Genau. Eine Straße und Meki als Inwohner. Ja? Und die haben einen Bauernhof gehabt. Das heißt, da war alles anders da. Welche? Die haben keinen Fernseher gehabt, aber Geschirrspülmaschinen.
Jawohl. Ja?
Also so, das war irgendwie, wo ich gedacht habe. Und dann gab es so, die haben halt alles, wenn die geschlachtet haben, da gab es alles dann auch zu essen. Die haben morgens die Eier geholfen, der Hina. Und dann gab es, wir sind mit der Kie und der Hunde mit dem Fahrrad auf die Weide. Die haben wir dann im Sommer auf die Weide getrieben. Ich bin Traktor gefahren. Ich habe dort Mofa-Fahrer gelernt. Alle Sachen, die es bei uns in Saarbrücken, die
war nicht denkbar.
Und ich bin halt einfach, oder wir sind immer mit 11. Die haben uns dann zu so einem Dorfball ins nächste Dorf gefahren. Da waren mir 11 Mädels hin im Auto. 11, das war so ein Siebesitzer, aber wir haben uns dann bis in den Kofferraum gekriegt. So was. Und das prägt und das hat mich, das war einfach wunderschön.
Hatte ich bis jetzt nicht losgelassen.
Nee.
Und wenn du hinkommst, hast du so Heimatgefühl.
Genau. Einfach. Also wir waren vor 2 Jahren dort, weil die Tochter von meiner Brieffreundin ist 18 geworden und dann waren wir eingeladen und wir steigen aus dem Auto aus und da kommt der Traktorparade. Ich weiß nicht wie viel, 20 Stück, die durchs Dorf gefahren sind. Ich dachte, wie schön. Ne?
Wie schön.
Also, ja. Und da hatte ich noch ein schönes Erlebnis, weil dieser Geruch, ne, da stinkt ja jetzt oft noch Mist.
Ja, jo. Ne? Ist auf dem Land.
Auf dem Land, genau. Ja. Und also das ist der eine Geruch, der irgendwie bei mir, ich weiß nicht, wo es mir warm ums Herz wird, das riecht nicht gut, ich weiß, aber es ist so. Und der andere ist ein Kamin, weil die haben halt ganz viel. Und wenn du dann im Winter auf der Straße warst, das hat so schön gerochen, so gut gerochen. Ne? Und dann war ich mal mit meinem Mann, wir sind auf Vorbach, zum Supermarkt gefahren. Wir steigen aus auf dem Parkplatz und ich sage, oh, hier riecht es wie ein Nazi. Und mein Mann hat gesagt, hier stinkt's. Da haben die Bauern protestiert und haben der ganze Puddel auf den Parkplatz gekippt. So, mir hat das
ein Gefühl
von Heimat vermittelt.
Hier ist schön, doch bleiben wir.
Ja, aber das ist so, ich weiß nicht, ich kann es ja nicht sagen, das ist auf jeden Fall, ist es ja, so.
Und mit allen Sinnen.
Ja, aber das ist doch, also, das ist, du erzählst es auch mit so viel Emotionalität und Hingabe. Das ist, also für mich ist das, und sicher für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, absolut verständlich, dass das ein ganz großer Teil auch von deinem Leben ist und dass du einfach da auch deine Zukunft auch mitgefunden hast, so ein Stück weit, ne, in dem Bereich. Das ist also mehr, als sich ganz viele, viele Leute erträumen können. Ne? Also,
ja, das ist, ich sage immer, und deswegen ist auch vieles für mich in meinem Beruf, natürlich muss man manchmal Sachen machen, die man nicht gern macht.
Ah jo, das ist normal. Ne?
Aber, das wird kompensiert mit Momenten wie gestern Abend, ich stehe 2 Stunden im Studio und darf mein Musikprogramm selber machen für meine Sendung und das ist einfach schön. Das, ne, das ist, und vor allem, wenn du dann noch was dazu erzählen kannst, manchmal persönliche Sachen erzählen kannst und das macht Spaß. Und wenn du dann noch die Rückmeldung von der Hera kriegst, die sagen, wow, neulich hat mir einer geschrieben, hat gesagt, ich habe dich gehört, ich konnte gar nicht aussteigen im Auto, ich verpasse was. Ne?
Ach, schön.
Das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie sagen will, ich bin so doll oder so, sondern es ist wirklich so, dass, was weiß ich, wer mir zuhört, dann auf das abends von 20 bis 22 Uhr, keine Ahnung. Na? Aber das ist dann das, was einfach zurückkommt und was einen dann auch wieder Lust macht, weiterzumachen.
Das ist so schön, die Vorstellung, finde ich. Und das geht auch natürlich jetzt ein kleines bisschen verloren in der Zeit, wo man jetzt nicht, ich meine, wir freuen uns darauf, dass jeder auch so Sache, wie, sagen wir mal jetzt mal, wir machen hier eine Radiosendung. Ja. Es heißt jetzt Podcast, aber dass man sich sicher sein kann, auch diese, ja, schon ein bisschen Exklusivität, das wird jetzt gesendet. Und wenn einer jetzt zuhört, dann ist das gut. Und wenn er nicht zuhört, ist der Moment aber auch vorbei.
Genau.
Also diese Exklusivität finde ich schon auch sehr reizvoll. Und ich glaube, das ist auch was, mit dem wir auch aufgewachsen sind. Ne? Monchi, ich gucke in deine Richtung. Also Radiohörer, den
ich
Moment.
Ich habe auch als teilweise Sache aufgenommen.
Den Moment nicht verpasse. Ja. Im falschen Moment oder auf die Taste gedrückt zu haben und dann eben der Anfang vom Lied oder dann hat der Moderator neigeschwätzt ins Lied. Ah. Schrecklich.
Ja, und die haben wir dann immer erklärt. Ich habe immer gewusst, wann der Moderator Wasser poppelt.
Ja, ja.
Du hast immer gewusst, wenn du Kassette getaped hast. Ja. Ne, wie ist das? Aufgenommen.
Ja.
Dann hast du immer gewusst, was kommt.
Ja, das sind einfach Sachen. Ich glaube, das wäre auch wirklich was gewesen, wenn ich zum richtigen Zeitpunkt mir jemand eine Chance gegeben hätte, hätte ich das sehr reizvoll auch gefunden, sowas zu machen. Ne? Vielleicht aber nochmal ganz kurz, wir haben es vorhin davon gehabt, wo sind wir abgebogen? Mhm. Und wir sind jetzt an viele Stellen schon so ein bisschen abgebogen. Mhm. Ich finde es total super, weil man dadurch jetzt einfach diese Liebe zum Französischen und zum Chanson so ein bisschen erfahren haben. Das ist ganz toll. Was mich interessieren würde noch, wäre die Liebe zur Mundart. Mhm. War das bei euch daheim gang und gäbe, dass man platt gesprochen hat?
Ja, also wir haben platt daheim geschwätzt. Ich bin auch im Stadtteil von Saarbrücken groß geworden. Da hat kein Mensch Hochdeutsch geschwätzt. Das war ein Arbeiterviertel. Da waren viele Arbeiter von der Hütte.
Ja.
Und es war zu meiner Zeit wirklich noch eher ein Dorf. Obwohl mit dem Bus war ich schon 10 Minuten oder eine Viertelstunde in der Stadt. Aber es war trotzdem kein wohlhabendes Viertel. Also da haben kein reiche Leute gewohnt. Und ich glaube, also ich sage immer, mir hat das alles gar nicht geschadet, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Und auch mit der Sprache, in der ich aufgewachsen bin. Also ich weiß, mir hat nur eine Mitschülerin in der Klasse gesagt, weißt du, Leute, die Mundart reden, sind arme Leute.
Aha.
Gedacht, was ist denn das für ein Quatsch?
Ja.
Verstehe ich? Ich glaube, also wenn ich auf meine Kindheit, wie gesagt, wir haben nicht viel Geld gehabt, aber wir waren trotzdem reich. An andere Sachen, verstehe ich doch. Und ich habe auch mit meinen Kindern immer platt geschwätzt.
Ja.
Na, weil ich habe auch, es gibt, also das habe ich viel später erfahren, aber es gibt ja die Lüttische Studie, die dir sagt, wenn du in einer Hochsprache und in einer Mundart oder in einer Regionalsprache mit deinen Kindern schwätzt, von klein an, dann lese ich schon die Weiche, um Mehrsprachigkeit zu fördern.
Ja. Na,
also die Kinder müssen umswitchen.
Ja.
Die müssen, die haben zum Beispiel immer mit meinem Mann, der kennen Mundart schwätzt.
Ah, okay.
Der schwätzt kein Mundart.
Okay. Nee.
Der, also das war halt irgendwie, der ist anders da aufgewachsen und der Vater kam aus Schlesien und die Mutter ist eigentlich in Berlin geboren. Die hat aber dann, also die ist dann in Saarland und auf jeden Fall haben die nie Mundart geschwätzt daheim.
Ja.
Und meine Kinder haben, das sind, sage ich jetzt auch mal, sind nicht die Kinder von meinem Mann, also die waren schon, so 8 war der Kleine, das Groß war 12 und die haben aber von Anfang an umgeswitcht. Das heißt, die haben mit ihrem Papa zum Beispiel Mundart geschwätzt und mit meinem Mann Hochdeutsch. Das war gar kein Problem. Bei uns haben die Leute angerufen zum Beispiel und haben Französisch geschwätzt und dann haben die gesagt, Mama, da ist der und der am Telefon. Also das war, und hat dann das auch auf Französisch gesagt. Das war überhaupt kein Problem. Und ich sage jetzt mal, meine Tochter ist auch bei uns, beim Saarländischen Rundfunk.
Mhm. Ah, wirklich?
Ja, die war 5 Jahre lang Frankreich-Korrespondentin für die ARD.
Oh, so, cool.
Was hat die halt neu gemacht? Nachricht auf Blatt.
Ja, schön.
So, und da sitzt
8:30 Uhr.
8:30 Uhr, genau. Und da sagt mein Mann, hat halt morgen noch zu mir gesagt, es ist unglaublich, wie die spricht. Also das schwätzt.
Das spricht, ne? Schwätzt.
Das schwätzt und das ist einfach, die kann, das ist auch gar kein Problem. Ne? Das ist irgendwie, ist das drin. Und ich finde es wirklich gut, dass ich so aufgewachsen bin, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe auch junge Kolleginnen, die wirklich dann nur Hochdeutsch mit ihren Kindern sprechen. Wenn die groß sind, die werden nie das Gefühl haben, was unser einer hat, wenn er irgendwo hinkommt und hört, ich bin irgendwo, was weiß ich, in der Pampa oder im anderen Land und höre auf einmal einer, der so schwätzt wie ich.
Ja.
Und dann wird es eben warm ums Herz. Und das finde ich, das ist eine Sache, die ich an der Mundart wirklich sehr, sehr, sehr schätze, dass es dir ein Gefühl gibt, wo du herkommst.
Ja.
Weil ich finde die Aussage ganz, ganz cool, wenn man sagt, du kannst erst wissen, wo du hingehst, wenn du weißt, wo du herkommst.
Ja, das stimmt, ja.
Na? Also ja, das ist irgendwie, macht das ja was mit einem. Ne? Das zum einen. Und zum anderen gibt es halt einfach Wörter in unserer Mundart, die kannst du nicht ins Hochdeutsche übersetzen.
Ja. Hast du ein Lieblingswort auf Saarländisch?
Also, was ich ganz schön finde, sind so Wörter, die, wenn du sie hörst, schon sahen, schon, du brauchst sie nicht zu verstehen, aber du weißt, was es heißt.
Was gemeint ist. Na?
Also zum Beispiel ohrscherig.
Was ist ein ohrscherig?
Ohrscherig ist, wenn etwas ganz hässlich ist. Das
hässlich?
Ist ohrscherig.
Aha, na? Ja.
So, oder du sagst, dass da ist ein Trutschelchen. Wenn der Trutschelchen, das kann nur, das ist ein kleines Mädchen, was ganz goldig und was da am liebsten nur drückewitscht, ja. Das ist ohrscherig.
Ja.
Und ich finde, das ist so lautmalerisch, also das ist Trutschelchen. Und ohrscherig ist zum Beispiel was, wenn, ach, wenn du das hörst, finde ich, hörst du schon, dass das nichts Schönes ist.
Das kann nichts Schönes sein.
Das kann nichts Schönes sein, ne?
Ja.
Und, oder das Wort Geheichnis gibt es bei uns.
Was, Geheichnis?
Geheichnis. Geheichnis kannst du wirklich nicht übersetzen. Also, wenn ich zum Beispiel sage, sowas, wenn ich bin irgendwo unterwegs und ich höre dann jemand, der so schwätzt. Ich höre an der Sprache, dass der aus dem Saarland kommt.
Dass der aus dem Saarland kommt,
so,
ja.
Das bringt mir das Gefühl von Geheichnis. Geheichnis ist Wärme, aber auch gleichzeitig Heimat, Wurzeln und es gibt einfach keine Übersetzung.
Würde mir jetzt sagen, ich habe jetzt gerade gedacht, ich frage Monchi mal, was er denkt, was da pelzische Übersetzung wäre dafür für Geheichnis. Halt ihr da was dazu ein? Aber das ist tatsächlich
schwer.
Es ist schwer. Es ist schwer und das ist eigentlich schwer, dass es so ist.
Mhm.
Ja? Und eigentlich wär's ja auch schwer, man könnte Sache einfach mit übernehmen ins Pelzische oder so. Ne?
Da wird es schon Verbindungen geben. Also da gibt es ja bestimmt schon einige Sachen, die ähnlich sind.
Ja, aber Monchi, weißt du zum Beispiel, was Fuppes ist?
Fuppes?
Fuppes, ja. Weißt du nicht?
Das ist was Saarländisches.
Ja. Das ist was Saarländisches.
Fuppes.
Fuppes ist Quatsch.
Ah.
Okay. Das ist Fuppes.
Das ist Fuppes.
Ja.
Das kenne ich auch nicht.
Das ist doch, du kannst schon mal, Susanne Frage, vielleicht kannst du mal Radiosendungen machen beim SR. Fuppes mit Monchi.
Fuppes mit Monchi. Das kriege ich gerade noch so hin, glaube ich.
Das ist eine Weltidee. Schreib das mal auf. Bitte.
Ja, das mache ich. Schreib Fuppes mit Monchi.
Ja.
Blödsinn. Was heißt denn Fuppes auf Pelzig?
Ja, sisch. Ja, Quark halt wahrscheinlich, aber das ist kein pelzisches Wort.
Nee.
Quatsch.
Unsinn.
Ja, Schampel. Naja, aber Schampel ist schon wieder, das ist schon wieder negativ besetzt. Ne? Ja.
Woher hast du das gekannt?
Der Fuppes? Hm. Vom Wikipedia. Ehrlich gesagt. Ich habe das auch nicht gekannt, aber ich habe aber ich hab einiges gelernt, muss ich jetzt sagen, in der letzten Folge, die wir hier aufgenommen haben. Wir haben ganz liebe Leute hier schon zu Gast gehabt, Langhals und Dickkopf waren neulich da. Die Alice Hoffmann war neulich da und die haben uns ordentlich ein paar Sachen beigebracht, muss ich sagen.
Und alle nicht.
Wir lernen immer mehr dazu, was uns einfach sehr glücklich macht. Wir sind sehr neugierig. Wir haben aber noch jemand anderen, der immer sehr neugierig ist, bei uns in der Sendung. Oh. Und das ist meine liebe Mama. Und die hat uns was geschickt. Horche mal zu.
Das tät mich wirklich interessieren. Hallo, hier ist mal wieder die neugierig Mama vom Christoph. Liebe Susanne Wachs, eins hätte ich ganz gern gewusst. Sie haben ja oft mit Mundart zu tun, dachs Eva. Und wenn sie dann nachts träumen, ist es dann auch in Mundart? Das tät mich ja mal wirklich interessieren. Danke.
Das ist echt eine Frau.
Ja, weißt du das? Hast du da? Kannst du uns was dazu sagen?
Ich weiß nur, dass ich irgendwann in Frankreich, wenn ich in Frankreich mehr als eine Woche bin, träume ich auf Französisch. Aber ich habe mich wirklich noch nie gefragt, ob ich in Mundart träume oder in Hochdeutsch.
Das ist,
ich träume bestimmt jede Nacht, aber es ist selten, dass ich mich morgens dran erinnere. Weil normalerweise schlafe ich schon, glaube ich, komme ich,
ich sitze mich nicht auf dem Kissen.
Genau, da liegt der Kopf nicht auf dem Kissen. Und ich habe auch ganz oft, ich mal abends die Augen zu und mal so morgens auf. Das ist irgendwie, das ist auch schön.
Das ist wunderschön. Ich liebe das auch sehr. Es gibt nichts Schlimmeres wie unruhige Nacht oder sowas. Genau. Ne?
Aber das ist ja, ich reiche die Antwort noch. Kann ich dann der Mama sagen?
Ja, na? Das hört die jetzt. Weil so, ich glaube,
kannst ruhig unser Mama sagen.
Ja, es ist schon ein bisschen unser Mama. Ne?
Genau.
Unser Mama ist die fleißigste Hörerin von diesem Podcast. Die hört das jetzt schon. Die hat es schon direkt, aber ja, wir freuen uns auf die Antwort.
Du kriegst sie.
Es könnte sein, wenn du von deinen Kindern träumst und du sagst, mit denen habe ich schon immer auch platt geschwätzt, dann könnte es ja, ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass man da so schwätzt.
Ich passe auf beim nächsten Mal.
Ja, pass auf.
Ich passe auf.
Also du hast ja schon mitgekriegt, dass du Französisch träumst.
Das war wirklich...
Was sagt denn das eigentlich aus, wenn man auf Französisch träumt, also wenn man auf eine andere Sprache träumt?
Weißt du, vielleicht, dass man sich wohlfühlt dort, wo man ist?
Mit Sicherheit.
Das achte mal drauf.
Was mich jetzt mal ganz auch mal interessiert wird, nicht nur meine Mama hat ein Recht darauf auf interessante Antworten, sondern ich ja auch, wäre, dass du uns vielleicht mal ganz kurz einen Grundkurs gibst. Das Saarländisch als solches, habe ich gehört, gibt es ja eigentlich nicht. Ne? Es gibt... Das gibt es ja nicht, dass die überall im Saarland gleich retten. Wie sind da die Unterschiede?
Also, es gibt Rheinfränkisch und Moselfränkisch. Mhm. Und im Moselfränkischen sagt man dat, also zum Beispiel die Mäpinger Quatschkepp da, Langhals und Dickkopf,
ja.
Die sind dat.
Ja.
Na?
Dat-Maria-Erscheinung zum Beispiel.
Ja. Genau. Ich sah das. Die sahen zum Beispiel... Ich sage Eich, die sagen auch.
Für euch.
Ja.
Ja.
Also ist genau,
Linie,
das ist die Das-Stadt-Grenze. Mhm. Ah. Und das Lustige ist, dass wenn du das kommt vom, also du kannst praktisch an der französischen Grenze entlang gehen und genauso ist es auf der anderen Seite, bis nach Luxemburg.
Echt? Ach so, also quasi.
Genau, das ist auf der anderen Seite genauso. Zum Beispiel auf der anderen Seite von Saarbrücken oder von Völklingen schwätzt man in Frankreich, wenn man Mundart schwätzt, Rheinfränkisch.
Ja.
Wenn da aber in Perl oder in Saarlouis auf der anderen Seite schwätzt die Moselfränkisch. Und je weiter du runter kommst, also Bliesgau und so, und dann ist es schon fast, also da geht es auf der anderen Seite gehst du schon fast ins krumme Elsass, da wird es schon fast alemannisch.
Alemannisch. Mhm.
Also das ist wirklich faszinierend, finde ich, wie sich das spiegelt.
Was ist denn der Unterschied zwischen Rheinfränkisch und Rheinfränkisch und Moselfränkisch? Was ist denn da der Unterschied?
Die Aussprache auf jeden Fall und auch die Wörter. Also die haben auch andere Wörter. Also ich verstehe nicht alles, wenn jemand zum Beispiel aus Perlen, wir haben ja diese Nachricht auf Blatt.
Ja, 8:30 Uhr jeden Morgen.
Genau.
Auf was für Blatt sind die?
Bitte?
Langspielblatt, Monchi.
Langspielblatt.
Das kommt ja drauf an, welcher Kollege Kollegin das macht.
Na,
also wenn jetzt zum Beispiel meine Tochter, die schwätzt Rheinfränkisch. Aber wir haben einen jungen Kollege, der kommt aus Perlbeisch. Das ist schon fast Luxemburgisch.
Okay.
Na? Das ist ganz anders.
Das ist ganz anders.
Ah.
Das ist wirklich ganz anders. Und so, dass das für mich, also ich sage jetzt mal, bis Saarlouis verstehe ich es noch gut. Dillinge geht auch noch, aber dann wird es schon, und wenn du in der Hochwald kommst, da Richtung, wie gesagt, Nordsaarland, das ist schon heftig.
Gibt es auch kulturelle Unterschiede zwischen den zwei? Also bei uns ist es ja auch schon, wir haben das ja auch im Film ein bisschen hinterfragt, was so die Unterschiede zwischen den Vorderpelser und die Hinterpelser sind. Hinterpelser, habe ich jetzt Hinterpelser gesagt?
Ja, tatsächlich Hinterpelser.
Entschuldigung.
Du wolltest auch schon West sagen.
Westpals, genau. gibt es ja Unterschiede. Ja, gibt es die bei euch auch?
Kann ich so nicht sagen. Also ich würde eher sagen, weil die Moselfranke sind halt, oder beziehungsweise im Nordsaarland ist es halt sehr ländlich.
Mhm.
Und Nee, ich kann jetzt nicht, ich könnte jetzt nicht sagen.
Also du könntest nicht sagen, ohne Vorurteile zu bemühen. Nee, das ist ja wahrscheinlich, bei uns sagt man das ja wahrscheinlich auch, ne? Ah ja, da, die da hin und so.
Nee, aber ja, noch nicht mal. Also das gar hat an, so? Nee, weil es gibt auch ganz viele Saarländer, die selber sagen, ich schwätze saarländisch, die gar nicht mitkriegen, dass es irgendwie zwei unterschiedliche Mundarten gibt.
Ja, ja.
Und
ja,
das ist halt, ja, du hast halt diese Unterschied. Und es gibt wirklich eine Linie, durch, ja, die durch Saarland geht.
Ja.
Wo auf der einen Seite so geschwätzt wird, auf der anderen Seite so.
Genau. Das gibt es im Pfälzisch ja auch. Und das ist generell, wir haben wirklich ganz viel gelernt von unserem großen Mentor Michael Landgraf. Mhm. Der hat uns im Pfälzische ordentlich mal de Scheidel grad gemacht und so. Und ein andere Dialekt. Und da haben wir von der Benrather Linie gehört, genau, und so. Da gibt es ja wirklich Erhebungen drüber. Und ganz, ganz, ganz interessante Sache. Und das finde ich super spannend. Und das ist, ich finde es auch eigentlich für mich ein großes Glück, dass wir jetzt mit dem Podcast die Möglichkeit haben, mal die Mundart nicht nur in den Palz auszuloten, sondern auch mal zu gucken, wie ist denn das im Saarland. Und was mein großer Wunsch wäre, dass man dann vielleicht auch gleich mit so ein paar Vorurteile vielleicht aufrahmen kennt, auf beide Seiten wahrscheinlich. Und das wäre jetzt mal Frog von Mernus vorher drüber unterhalte. Manche nicht hin gedacht, was ist denn das eigentlich? Was kann man da, oder kennst du das? Was für Vorurteile kann man das Saarländer so vorwerfen? Was heißt denn das? Was müssten die eigentlich als auch hören, so was Saarländer so machen? Typisch.
Mir esse.
Er ist Leona.
Mir esse Leona.
Gut, das hast du gerade aber befeuert, weil dein Gastgeschenk an uns war für jeden ein Ring Leona.
Ich habe noch eine Flasche Maggi gekriegt.
Nee, ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hans nicht so mit Vorurteilen.
Ja, sehr gut.
Ich mache mir auch keinen Gedanke. Für mich ist ein Mensch ein Mensch und entweder ist er mal sympathisch oder nicht.
Ja.
Egal, wo er herkommt und egal, welche Sprache er schwätzt und egal, was für Hautfarbe er hat. Also so ist es für mich.
Und so haltst du es an mit den Pelzern?
Ja, gut. Auf jeden Fall.
Sehr gut. Sonst
wäre ich nicht kommen.
Sonst wäre ich jetzt nicht da. Das freut uns auch. Ja, aber das würde mich mal interessieren. Also man sagt ja, die Schwabe, die kriegen ja immer noch gesagt, dass sie so sparsam sind oder so, ne? Oder fast geizig oder weiß ich nicht. Ne? Oder so tüchtig, die Häuslebauer und so. Es gibt es so.
Also ich glaube, deswegen habe ich das gesagt mit dem Essen. Wir haben ja oft Künstler, die zu uns kommen, die in ganz Deutschland unterwegs sind, die, was weiß ich, jetzt hat man auch gerade einen Österreicher, Reinhard Fendrich, war letzte Woche da. So, und dann hat der gesagt, ja, bei euch, da kann man so gut essen und da wird man so herzlich empfangen und mit so viel Gastfreundschaft und so. Ich sage immer, das ist das, was wir haben. Und wir haben der Saarländische Rundfunk ist eine kleine Rundfunkanstalt, die nicht viel Geld hat, aber wir haben ein großes Herz und wir können gastfreundlich sind und wir können ein guter Wein hinstellen und wir können leckeres Essen hinstellen für die Leute. Und das ist schon wirklich oft, und also mir oft gefallen, dass die Künstler, die außerhalb vom Saarland, bei uns hat man so schön im Reich wohnen, dass die das registrieren. Die kommen und sagen, bei euch ist einfach das was anderes. Also zum Beispiel, wenn ich früher, wie wir da angefangen haben, was ich eben erzählt habe, wie wir angefangen haben, diese französische Chansonreihe auf die Bühne zu stellen. Da, dann hast du Sponsoren gesucht und dann bist du mit denen essen gegangen. Kein Ton gesagt über irgendwas. Es wurde nur über Gott in die Welt geschwätzt. Ja. Und kurz bevor wir gegangen sind, bevor das Essen rum war, hat derjenige gesagt, und übrigens, wir sind dabei.
Wir sind dabei.
So. Na, und das ist das, ich glaube, ach, ich meine, in Frankreich wird auch mittags, die Franzosen machen Mittagstisch, das ist nicht, oder eine Mittagspause, die ist nicht eine halbe Stunde. Das geht gar nicht. Und ich glaube, da haben wir uns ein bisschen was abgeguckt.
Ah.
Beziehungsweise, das ist so rübergeschwappt. Und ich glaube, das ist was jetzt kein Vorurteil im negativen Sinn ist, aber was positiv uns, glaube ich, schon ein bisschen den Ruf gibt, dass wir Genussmenschen sind.
Ihr wisst, wie man lebt. So.
Ja. Ja. Ja, und ich finde, ich sage jedem Mittag, wenn ich irgendwie essen gehe mit der Kollegen, macht mich das jetzt glücklich, was ich esse oder nicht. Wir haben wirklich eine gute Kantine. Mhm. Aber ich könnte nicht in der Kantine, da würde ich, glaube ich, würde mir lieber abends daheim kochen, wie mir das in der Kantine, also wenn es nicht schmeckt, das geht gar nicht.
Ja. Na? Aber das wäre sowas, wo du sagen würdest, beschreib mal Besonderheit von deiner Region oder von den Menschen da. Ist da Herzlichkeit und eine Gastfreundschaft.
Ja, und auch, dass mir echt das Gute esse, dass mir das einfach, mir esse gern gut.
So, und wie kommt es dann zum Maggi?
Das weiß ich nicht. Bei mir im Haus, in der Küche.
Gibt's keins?
Nee.
Okay.
Ich darf jetzt nicht lügen, es gab lange Zeit keins und seit mein Sohn in Hamburg wohnt und wenn er nach Saarbrücken kommt, schläft er halt bei uns. Mhm. Und ich weiß nicht warum, ich sage dann immer, das ist nicht mein Kind. Brr. Der isst, wenn er morgens ein Ei isst, Maggi auf.
Ach, dann Maggi
drauf. Ja. Mir stelle sich die Nacke hoch. Er ist aber ich bin wieder so, wie er will. Deswegen haben wir jetzt auch Maggi daheim. Aber ich kann nicht verstehen, wie man an alles Maggi macht, weil dann schmeckt ja auch alles gleich.
Ja, ach, ja, natürlich.
Deswegen, ne? Also, deswegen habe ich eigentlich auch kein Maggi mitgebracht.
Das ist sehr gut.
Wir wissen es wirklich zu arg zu schätzen. Aber das ist jetzt eher Sacheigenschaft, sag ich mal, oder ne, so kleine Beschreibung. Was man ja auf der anderen Seite aber auch, wenn man besonders Medien verfolgt und sich gern Sache anguckt und mit dem Saarland dann in Verbindung bringt, man stolpert schon auch immer über das Saarländer Humor. Mhm. Meistens in Verbindung mit einer Person.
Heinz Becker.
Ja, genau. Ja. Ist das was, habe ich mich mal gefragt, was der Heinz Becker, also der Gerd Dudenhofer als Schauspieler, besonders gut aufgepasst hat und eingefangen hat? Oder hat der auf der anderen Seite dieses nach außen, was nach außen getragen wird, das Saarländer Humor mit geprägt? Was würdest du sagen, erst nach deiner Erfahrung?
Also, der Gerd hat mir mal im Interview erzählt, weil ich gesagt habe, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist. Mhm. Ging es um 30 Jahre Familie Heinz Becker im Fernsehen und wir haben miteinander ein Interview gehabt. Und dann hat er gesagt, er war daheim und es kam irgendein Handwerker. Mhm. Und dann hat er gesagt, das war's. Ich habe dem nur zugeguckt. Mhm. Und das war Comedy hinterher. Mhm. Das heißt Comedy, der guckt genau hin. Und ach, diese Pause, die der macht, ich meine, das ist ja...
Das ist das Klassische.
Genau. Jo. Und das ist... Na, genau. Mhm. Komm, geh fort. Jo. Und dann, ich glaube, dass der aber dann damit den saarländischen Humor auch geprägt hat.
Das ist interessant.
Verstehst du? Das ist wie Loriot.
Mhm. Ja.
Der hat genau hingeguckt, hat das praktisch auf die Bühne gebracht und das haben die Leute dann ja, genau.
Und aber auch weiter leben lasse und das ja. Ist jetzt sinnbildlich für das Saarländer Humor. Also ich muss ja sagen, ich war zeitlang in der Nähe vom Saarland oder auch in Saarbrücken auch beruflich unterwegs und ich habe mit der Kundschaft ganz normal gerät, beziehungsweise die mit mir. Und ich habe immer gedacht, die verarschen mich.
Ja, weil ich das so gedacht, anhebe,
ja. Ja, ich habe immer gedacht, die machen einen Witz. Ja. Oder das wäre sarkastisch gemeint oder sowas. Nee, aber die haben das ganz ernst gemeint.
Genau.
Und das war für mich echt wirklich auch schwierig gewesen.
Ich geh jetzt mal mit dem Mund raus.
Was, der Monchi?
Doch, ich muss mal kurz mit dem Mund, warte mal kurz.
Oder? Was heißt mit dem Hund raus? Du hast schon gerade Nei gelassen, Manche.
Ach, ich bin, wenn er nicht so hart ist, alles
der
gut.
Hart nicht.
Gut.
Nee.
Ich muss bloß ein bisschen zwischendrin.
Also der will halt jetzt ein bisschen, der rennt halt jetzt da rum.
Bin ich das gewusst? Ja, ich kann die Leckerlis eben aus der Tasche raus. Ja,
tu die Leona weg. Hopp.
Oh, ja. Oh, Manchi, pass auf.
Mach. Gibt's
doch nicht. Gib mir doch ein bisschen Wein. Besser ruhig. Oh,
mach, sei so gut, lass ihn gerade wieder raus, Manchi, bitte.
Komm. Raus.
Jetzt ist er natürlich beleidigt.
Ich bin beleidigt, jetzt ist er beleidigt.
Mann.
Egal, aber da hast du gesehen, wie der Neige bis so.
Ich hab gedacht, du hast Gelust mehr gehabt, jetzt als du die Tür aufgemacht hast und willst rausgehen.
Wir haben den vergessen draußen, der hat gefroren, der arme Kerl, ehrlich.
Jetzt haben wir gerade so Chef erzählt.
Entschuldigung. Und
jetzt ist schon total unterbrochen. Weißt du, jetzt müssen wir wieder überlegen, wo wir stehen geblieben sind. Aber ich weiß es.
Du nämlich bist beim Heinz Becker.
Ja, und beim Saarländer Humor. Und das finde ich ganz interessant, dass man eigentlich sagen kann, es gibt einfach so starke Charaktere, die sowas transportieren. Ich meine, man muss ihm sehr dankbar sein wahrscheinlich als Saarländer, dass er das Bild von einem Saarländer vielleicht jetzt nicht so arg sympathisch rübergebracht hat, aber bekannt gemacht hat einfach. Und diese Art von Humor, diese kluge Art von Humor, dass man sich da auch sagen kann, ja, das ist so, ist das Saarland irgendwie, ne? Schlaue Leute und lustige Leute dazu. Finde ich sehr, sehr gut. Der Helmut Kohl hat nicht so einen guten Eindruck, finde ich, mit dem Dialekt dann.
Jetzt nimm ihn. Also,
was? Ich hätte aber mal noch eine andere Frage. Das hat mit Humor gar nicht so arg viel zu tun. Und zwar.
An mich jetzt, oder?
Nee, du kennst das schon. Ich würde jetzt, also mit dir habe ich mich auch schon ganz oft unterhalten. Ich würde jetzt mich lieber mit der Susanne unterhalten. Aber vielleicht kannst du auch was dazu sagen. Nee, weil Monchi, du warst live nämlich dabei.
Wo war ich denn dabei?
Als wir uns mit dem Doug unterhalten, mit dem Doug Maidenford, der ja aus Pennsylvania kommt und pennsylvanisch-deutscher redet. Und der hat uns gesagt oder hat uns erzählt, dass es zeitlang gar nicht so arg einfach war für die Leute, die pennsylvanisch-deutsch retten, nämlich als der Zweite Weltkrieg gewesen ist und der Krieg gegen Deutschland war. Und die Leute, die damals natürlich das trotzdem gesprochen haben, das nicht mehr haben sprechen dürfen. Und ich habe mal gehört, dass es zeitlang mit dem Saarländer Dialekt auch so gewesen ist. Kannst du uns da was zu erzählen?
Also das war nicht mit dem Saarländer Dialekt, sondern das waren die Lothringer.
Ach, mit dem Französischen dann?
Oder? Genau, und zwar Norm Griech war halt Deutsch, war die Sprache vom Erbfeind. Und das durfte man nämlich schwätzen. Und dann haben die in der Schule, da kamen die Kinder, die in die Schule kamen, die konnte natürlich gar kein Französisch. Und die musste in der Schule Französisch lernen, weil die nur Mundart geschwätzt haben, daheim.
Ja.
Und dann gibt es eine schöne Geschichte von einem wirklich tollen Mundartautor, der heißt Jean-Louis Kiefer. Der ist Moselfranke. Und der hat die Geschichte geschrieben, der Knopf. Und zwar hat jeder, also der Lehrer hat einen Knopf gehabt und jeder, der Mundart oder Deutsch geschwätzt hat, hat und erwischt war, es hat einen Knopf gehabt. Und die Kinder haben sich dann gegenseitig verpetzt, weil wer den Knopf am Ende von der Stunde gehabt hat, muss 100 Mal schreiben. Die französische Sprache, also ist die Amtssprache, man darf nur Französisch reden.
Ja, ja.
Und somit haben die den Kinder das ganz schnell abgewähnt.
Ja.
Und der Jean-Louis ist, ich glaube, 1949 geboren. Und ist 1986 auf die, irgendwie hat er so, ich weiß nicht, ein spezielles Erlebnis gehabt und hat dort daraufhin gesagt, ich muss was tun für meine Mundart. Ich habe mich jetzt jahrelang dafür geschämt und ich will das nicht mehr. Das ist unsere Wurzeln, das gehört zu unserem Leben. Das ist unser Kindheit, so sind wir aufgewachsen. Das ist die Muttersprache, die wir auf dem Schoß von der Mutter gelernt haben. Und dann hat er einen Verein gegründet, Gau und Gries. Ein Verein, der in Busonville, in Busendorf in Lothringen angesiedelt ist. Und den Verein gibt es bis heute. Die machen sogar dreisprachige Literaturzeitschrift in Moselfränkisch, Französisch und Deutsch. Also Mundart, nicht nur Moselfränkisch. Und die Texte sind nie übersetzt, sondern jeder Text steht für sich.
Ja.
Und das ist Prosa, da ist Lyrik drin. Die haben auch immer einen Künstler, der dann irgendwie entweder Fotos oder Gemälde, die dann fotografiert sind, sind dann auch immer da drin abgedruckt. Und das ist das nennt sich Parapluie. Parapluie kommt von Parapluie.
Ja.
Ne, der Schirm, der Regenschirm.
Ja.
Und er sagt, wir müssen Schirm als Schutz über unser Mundart haben. Und das ist einfach diese Erkenntnis und diesen Mut, den der gehabt hat in der 80er zu sagen, wir müssen jetzt gucke das mal, was für unser Muttersprach mache. Was übrigens der RW auch in Sagemin gemacht hat, ne? mit dem Festival Mirette Platt. Also das hat er nicht erfunden, das gab es schon, aber er kam irgendwann dazu und hat gesagt, ich will mich für die Mundart einsetzen. Mhm. Das ist ganz wichtig und es gibt halt immer so, es gibt so einzelne Leute, die sich dann dort dafür einsetzen und die was dafür machen. Wenn es die nicht gäbe, dann gäbe es wahrscheinlich die Mundart schon lange nicht mehr. Verstehst du? Und wenn du Sprache, der Franzose, austreiben willst, in dem Fall, oder überhaupt ein Volk austreiben willst. Guck mal, der Tag der Muttersprache am 21. Februar,
ja.
Ne, der ist entstanden, weil es, ich überlege gerade, wo, es gab Udu, es gab zwei Sprachen in Land. Halt mal gerade nicht in. Nicht Indien, aber Pakistan. In Pakistan gab es zwei Sprachen. Und dann hat die Regierung gewechselt und die wollte alle eine Sprache überstülpen. Und dann gab es Aufstand. Mhm. Und bei dem Aufstand gab es Schießereien und Unruhe und da ist einer ums Leben gekommen. Und dann haben die, ich glaube 10 oder 15 Jahre später, haben die dann bei der UNESCO an diesem Tag, wo das passiert ist, haben die dann zum Dach der Muttersprache.
Genau, das ist nämlich von der UNESCO.
Das ist nicht gewiss. Genau. Ich dachte, das wäre deutsche Erfindung.
Nee, das ist.
Tag der Muttersprache.
Nee, das gibt es. Das ist nur, bei uns ist das zum Beispiel so, ich sage es jetzt ganz ehrlich: Saarland macht da halt immer viel Tamtam drum. Mhm. Wir haben da auch wirklich. Genau, aber ich glaube, unsere zwei Mundarten, Mosel und Rheinfränkisch, stehen nur auf der roten Liste von der UNESCO, weil die Franzose, weil die Mundart bei der Franzose auf der anderen Seite von uns am Aussterben ist.
Okay.
Das ist dann, die Mundart geht kaputt dort drüber.
Ja.
Aber du hast eben gesagt, die Saarländer machen da viel Tamtam drum.
Aber das war jetzt negativ.
Ich finde es gar nicht negativ, ich finde es sogar positiv. Ich wollte ja einfach mal rückmelden. Ich finde es super, dass das SR-Radio oder dass der Saarländer so viel Wert drauf legt.
Ja, wir haben vor wie viel Jahren haben mich zwei Jungs drauf angesprochen, die sehr kreativ sind. Also der eine ist auch Mundartautor und der hat gesagt, weißt du eigentlich, dass es den Tag der Muttersprache gibt? Das habe ich schon noch nie gehört. Mhm. Ich glaube, es war 2011 oder 12. Und dann habe ich gesagt, war eine Idee. Und dann hat er gesagt, ja, guck mal, wir könnten das doch so machen, dass die Leute irgendwie dann sagen können, das da ist mein Lieblingswort, das würde ich gerne retten. Und mir gehen den Leuten Plakate mit ihrem Wort drauf. Mhm. Das haben wir dann wirklich gemacht. Und dann hat das Ausmaße angenommen. Ich habe hunderte von Mails gekriegt, haben die Leute im Studio zurückgerufen, haben so dann gesagt, Kinder, ihr mir das Wort ins Mikro oder ins Telefon sagen, damit ich das aufnehmen kann. Das hat sich jetzt so entwickelt, dass ich viel weniger Mails kriege. Das ist jetzt gerade auch wieder am Laufen, dass ich viel weniger Mails kriege. Aber dafür schicke die Leute WhatsApp-Sprachnachricht.
Sprachnachricht ist viel besser.
Und das ist, da kommt der zack, zack, zack. Ne? Und wirklich dann am Tag der Muttersprache, am 21. machen wir das so, dass es in jeder Sendung, also nicht in jeder Stunde, aber in jeder Sendung, gibt es ein Mundartwort und ein Mundarttitel.
Schön.
Und abends gibt es, und der Tag über gibt es dann halt auch Beiträge. Ich habe ein junger Kollege jetzt zu einer Mundartführung, weil an dem Tag ist auch noch Weltgästeführertag.
Das passt
und
gut.
Und das verbinden wir miteinander im Saarland und auch in Lothringen. Und es gibt jetzt 5 Führungen 2025 in Mundart. Ne? Das ist natürlich, super. Das ist schon super. Oh. Und du hast, wenn der Tag der Muttersprache ist, gibt es eine große Abschlussveranstaltung. Und die ist halt am 21. Februar dann. Und wir machen jetzt zum dritten Mal, glaube ich, in Sagemin diese Abschlussveranstaltung. Das große Glück, das wir haben, ist, dass unser Saarbahn, also unser S-Bahn, vom Nordsaarland, von Lebach bis nach Sagemin fährt.
Mhm.
Und du kannst dort am Bahnhof aussteigen, von Saarbrücke, egal wo du einsteigst, und kannst auch überall zwischendurch mit dem Auto anhalten, Park and Ride, und dann steige ich in die Saarbahn in, fahrst durch bis Sagemin. Aber am Bahnhof steige ich aus, gehst 100 Meter runter und dann bist du genau in dieser schönen Brasserie, Terminus, wo das stattfindet. Und da gibt es Interviews in Mundart. Und das ist wichtig, dass da mir ja all die gleich Sprachschwätzer,
ja,
ist das super.
Das ist herrlich.
Na?
Ja, leider ist zum Zeitpunkt, wo man das jetzt hier hören kann, ist,
schon vorbei.
Ist er schon vorbei.
Okay.
Aber was man sich auch gucken kann, was wir uns jetzt auch in Vorbereitung auch geguckt haben, ist ein schöner Bericht über das 2024, genau, wie das ausgerichtet war. Das ist sehr sehenswert und es sind wirklich arg viel Sache, was ihr da macht. Und es, ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch. drauf. Ich gehört, das wird mir arg gut gefallen auf Pelzisch.
Ich sag dir, die Pelzer machen nicht so viel, wie hast du gesagt?
Tam-tam.
Nicht Shishi. Ja, da bin ich, also das hat damals ja schon öfters drüber gehabt, dass ich das toll finde, dass ihr das macht.
Jo, also ich meine, das, als ich mich angefangen beim SR mit Mundart zu beschäftigen, gab es ja eigentlich schon ganz viel Sache. Da gab es schon das Symposium in Bosen, in der Bosener Miel. Es gab einen Mundartpreis, der war zwar anders da als heute, aber den gab es. Das hieß damals der Goldene Schnabel. Und der gab es nur vom SR. Und jetzt sind da ja noch mehrere Partner dabei. Dann konnte man eigentlich, war Mundart, die war fester Programmbestandteil. Also es gab montagsabende Sendung, die hieß Mundartabend. Da war halt, gab es nur Mundartmusik. Es gibt immer noch die Sendung bei uns daheim, aber der Anteil der Mundart ist nicht 100%, aber 60%. Also als ich die Sendung irgendwann übernommen habe, war sie 100% und dann haben sie umgeswitcht auf was weiß ich. Gab es noch in jeder Halbstunde zwei Titel und ich habe dann gesagt, dann brauchen wir nicht mehr bei uns daheim zu sein. Und dann haben sie es noch anders stark gemacht. Ne? Also das ist, und wenn wir halt auch Mundart-Leute haben, dann wird du auch mehr. Kommt mehr Mundart ins Programm. Also das ist irgendwie dann die Nachricht auf Platt. Unser ganz Comedy ist ein Mundart.
Ja. Wie ist denn die Rückmeldung von den Leuten?
Gut, die finden das cool. Also die Nachricht auf Platt war am Anfang Diskussion.
Wirklich?
Weil man halt ernste Thema in Mundart macht. Und das dann irgendwie, die Leute haben manchmal das Gefühl, das wird ein bisschen ins Lächerliche gezogen.
Und das ist der Heinz-Becker-Effekt. Kann das sein?
Wir haben ja auch Moselfränkisch. Wenn die Moselfränkisch, also ihr müsst euch das kann man sich anhören. Entweder als Podcast, also auf der App kann man sich's anhören. Ne? Und dann merkst du auch, dass da jeden Tag jemand anders schwätzt.
Ja.
Ne? Und dass da halt, und wenn der René aus Perl oder aus Lisa aus Losheim, das hat nichts mehr mit Heinz Becker zu tun.
Das meine ich auch gar nicht, aber es ist so dieses, man verbindet eine gewisse Sache eher mit was Komödiantischem. Und wenn das gar nicht mehr im Alltag von den Leuten ist, weil so meine ich, wenn ich jemand hessisch spreche höre, denke ich sofort an Badesalz. Und habe dann das Gefühl, der macht vielleicht kleinen Witz noch dazu. Weil das ich wohne jetzt in Hesse, und ich höre Leute hessisch babble und so, aber das ist nicht meine tägliche Umgangsform und deswegen verbinde ich das eher mit was Lustigem dann. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du dann die Nachricht hörst, dann denkst, was dort der Trump wieder gemacht hat dass dann denkst, macht er sich jetzt, ist das Kabarett oder?
Ja, ne? Oder wenn die sahen, wenn was weiß ich, die Woche ist jemand ins Gefängnis.
Ja, oder was Schlimmes.
In die Knascht.
In die Knascht halt.
In die Knascht kommen. Ne? Und das ist schon, wenn du das dann hörst, ist es schon anders. Ne? Aber es gibt ja auch zum Beispiel Gottesdienste. Als ich da den Preis der Emichsburg
kriegte,
da war dieser, der war mega. Der war unglaublich, dieser Pfarrer.
Ja.
Das war der Knaller, das war wirklich sehr, sehr, sehr ergreifend, was der gesagt hat. Und ich glaube halt, dass das auch so anenden geht, weil es in Mundart ist, weil die Sprache emotionaler ist, weil du andere Wörter hast und weil dich das, der Jean-Louis Kiefer, von dem ich eben erzählt habe, der hat mal zu mir gesagt, die Mundart ist die Sprache vom Herz. Und das stimmt. Die kommt aus dem Herz und geht ins Herz. Und das ist einfach ein schönes Bild. Und ich glaube halt, dass du schon Sachen sahen kannst, die man normal nicht in, oder die man nicht gewähnt ist, in Mundart zu sagen. Es gab mal einen Richter am Oberlandesgericht in Zweibrücken. der auch Mundart schreibt. Mhm. Und der hat mir gesagt, dass er manchmal keinen Zugang hat zu den Angeklagten, weil die auch irgendwie, wenn er Hochdeutsch spricht und wenn der mit denen platt schwätzt, dann mache die auf.
Ja. Die fühlen sich gesehen.
Genau. Mhm. Ne? Und denke dann irgendwie oder haben das Gefühl, da schwätzt jemand meine Sprache.
Mhm.
Und zwar auf Augenhöhe und nicht der Richter von Over.
Ne?
Also Mundart macht ganz viel mit den Menschen, mit denen du schwätzt. Und ja.
Ja, das ist ja auch in anderer Situation. Also wenn jetzt jemand kommt zu dir und du kannst ja perfektes Hochdeutsch. Jetzt überlege mal, irgendjemand aus dem Saarland redet mit dir saarländisch und du redest dann Hochdeutsch.
Ja, wie kommt das, das geht gar nicht. Also das irgendwie ist das, ich meine, im Radio ist es halt schon so, obwohl auch bei uns auf der Saarlandwelle schon ab und zu mal Schlenker in Mundart gemacht wird, dass es überhaupt gar kein, das macht auch nichts. Mhm, also das ist auch, das passt zu uns und das wird auch keiner, ich sage jetzt mal, so inbaue, dass es irgendwie, sondern das kommt gerade so und das ist okay. Wobei bei SR Kultur würdest du das nicht hören.
Mhm.
Und gerade sagen, war nicht immer so, oder?
Nee, also ich meine, es ist, nee, also die Saarlandwelle ist schon, früher war mehr Mundart, da haben die Moderatoren auch noch mehr irgendwie, und die haben auch, teilweise hatte man welche, die haben Mundart gesungen, Moderatoren, die gesungen haben, ne?
Mhm. Schön.
Aber es ist, ja, also ich finde, Mundart ist einfach was ganz Emotionales.
Ja. Und ich muss auch sagen, was mir so besonders gut jetzt im Moment gerade gefällt, ist, dass wir auch zusammenkommen über die Mundart.
Mhm.
Dass es nicht nur dieses ist, ja, wir machen halt unser Ding und wir haben halt unsere Mundart und sind da auch ganz eigen damit und teilen das auch nicht, sondern dass wir auch als Pfälzer und als Saarländer zusammenkommen und uns bei mir, wir unterhalten uns jetzt seit 4 Staffeln darüber und reden mit so vielen Leuten und wir kommen immer auf das Gleiche, dass das Verbindungsglied ist, was uns auch zusammenbringt als Menschen, so von alle Ecke.
Ja,
das ist so schön.
Die Sprache ist wichtig.
Ja.
Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man den anderen versucht zu verstehen.
Ja.
Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und was ich halt auch total cool finde, ist, dass du mit anderen Leuten, die auf der anderen Seite von der Grenze, also mit anderen Landwohner,
ja.
Und das ist nicht nur im Saarland so. Ich hatte beim letzten Mundart-Symposium in Bosen, das ist so, dass du immer, früher war es 6 Mundart-Autoren, Sänger aus unterschiedlichen Sprachregionen kommen, aber immer deutsche Sprachregionen.
Ja.
Also das kann Bayer sein, mir hatte schon jemand aus Liechtenstein, mir hatte Schweizer.
Mhm.
Und jetzt war es so, dass ich Ostfriese angefragt habe und der gesagt hat, ich würde gern, also Otto Grote heißt er, und der gesagt hat, ich würde gern kommen, aber ich würde gern ein ganz lieber Freund von mir mitbringen, der wohnt in Groningen, also in der Niederlande.
Mhm.
Der schwätzt aber die gleiche Mundart wie ich. Und das wäre total cool.
Ja, sehr gut.
So. Und dann habe ich gesagt, ich habe dann noch mit St. Wendel das klar gemacht, dass wir halt zu 15, weil mittlerweile sind es dann noch 4. Das war so, so schön. Und ich hatte halt eine Frau aus St. Ingbert, die Mundartgedichte schreibt. Ich hatte eine aus der Eifel und hatte die zwei und habe noch einen Schweizer gehabt. Und das war einfach nur schön. Und das ist wie, weißt du sitzt, wir haben ja dann 4 da in dieser Mühle miteinander gelebt.
Ja.
Und das ist schön.
Das ist das Sinnbild. Sinnbild. Ich glaube, mit dem können wir auch uns so langsam aus dem Zelt verabschieden. Um nett zu sagen, also erstmal noch zu erwähnen, dass diese Zusammenarbeit und dieses Zusammenkommen und dieses sich Austausche untereinander, dass wir das sehr, sehr schätzen und dass das ja auch tatsächlich wertgeschätzt wurde dadurch, dass du ein Pfälzer Preis bekommen hast für deine Verdienste um die Mundart, der Preis der Emichsburg aus der Gemeinde Bockenheim, der Mundartgemeinde Bockenheim, was nicht selbstverständlich ist und was wir sehr gefeiert haben, dass du den gekriegt hast. Und dazu nochmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Von uns.
Dankeschön, danke.
Richtig toll. Ja, ihr liebe Leute, ich muss sagen, wir sind leider über die Zeit, aber das tut mir, also mir tut es nicht leid, dass wir über die Zeit sind, mir tut es nur leid, dass wir so langsam Schluss machen.
Wir können eine ganze Staffel machen.
Ah jo, natürlich.
Ja. Wenn nicht, kommst du gerade nochmal.
Ja. Kommst halt einfach gerade nochmal. Wenn es da gefallen hat, kommst du gerade nochmal.
Genau.
Und ja, Monchi, es steht dir zu, die Abschlussfrage zu stellen.
Also bevor wir Abschlussfrage mal, alles was wir jetzt so nett bearbeitet haben, heute steht viel. Bitte unten in der Shownotes, weil das ist so viel, was man da noch angucken kann. Ja, du siehst unser Zelt, es ist noch ein bisschen kalt, ja, aber es wird vielleicht ein bisschen warm, wenn wir jetzt ein bisschen uns...
Schnaps
hätte man da.
Und Ring Leona aufschneiden.
Also wir bieten es immer unsere Gäste an, dass sie bei uns schlafen dürfen im Zelt. Also es ist ja, du hast schon gesagt, du hast es noch weit. Es soll auch heute Nacht schneien noch.
Was?
Hab ich gehört.
Also wir bieten, in
SR-Radio.
SR-Radio. Okay.
Also von daher, wir bieten unsere Gäste immer an, bei uns im Zelt zu schlafen, wenn du magst. Gut. Gerne.
Ja, ich überlege mal.
Überlegst du nochmal?
Okay, Herr Schlafsack.
Ja, natürlich.
Natürlich. Ja, natürlich.
Wärmflasch.
Aber ach. Wir machen der Esbit-Kocher gleich auch machen, wir machen die Leona ins Wasser.
Genau. Das ist die Ravioli-Nein. Ja, Susanne, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich für die Einladung. Es war echt, es war schön. Es war ein wahres Fest für mich.
Vielen, vielen Dank und bis bald.
Bis bald.
Fisi Madende, der Podcast.